So Leute, was geht? Niklas hier zusammen mit Markus Gaul, unserem Coach. Und wir wollen heute über das Thema Kommandotrupp sprechen. Wir bekommen da bei Instagram häufig die Frage gestellt, wie so ein Kommandotrupp eigentlich aufgebaut ist. Was gibt es da für Rollen drin? Wer trifft da eigentlich die Entscheidungen? Was ist gerade zu tun ist? Wie schaut es aus mit der Rivalität zwischen verschiedenen Trupps? Und noch ein paar andere Themen. Darüber quatschen wir heute mit dabei. Und wie gesagt, Markus, du warst selber einige Jahre im Kommando. Weiß deswegen ganz genau, wie so ein Kommandotrupp aufgebaut ist, wie das so funktioniert, welche Rollen es da gibt. Und ja, deswegen bist du da unser Ansprechpartner. Deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit den Rollen. Aus wie vielen Leuten, Kommandosoldaten, besteht so ein Kommandotrupp und was gibt es so für Rollen, also für Aufgabenverteilung? Wer macht da eigentlich was in diesem Trupp?
Das ist der Kommandotrupp, der besteht aus 4 Mann. Das ist so der Standard. Man hatte lange Zeit Überlegungen, das vom SAS, von den Brits nachzumachen, weil das sich als besser und effektiver herausgestellt hat, auf 6 Mann zu erhöhen. Phasenweise gab es schon so Programme, wo auch ich selber drin war, wo man auch zu 5 war. Das war aber meistens dann, wenn einer den Trupp verlassen sollte. Das ist so die Harmonisierungsphase. Also Standard ist 4, einer soll gehen, kommt ein 5. dazu, läuft ein paar Monate mit, Harmonisierung, man lernt sich kennen im Team, im Trupp. Und dann, wenn alles läuft und in den meisten Fällen läuft, passt man zusammen, bleibt man da. Ansonsten kann man noch natürlich den Trupp wechseln, wenn wirklich irgendwas gar nicht geht. Aber das ist mir so in meiner Zeit nicht zu Ohren gekommen, dass da irgendwelche Wechselungen waren. Da bleibt man dann drauf, weil man ist ja motiviert, man ist das neue Mitglied und will sich natürlich beweisen, will sich behaupten, will zeigen, was man drauf hat und ist einfach top motiviert. Vielleicht nochmal so erklärt, diese 2-jährige Basisausbildung, da ist man ja nur ein Zug, der Ausbildungszug. Und das ist je nach Durchgang sind so und so viele. Auf jeden Fall sind es immer mehrere Teams natürlich. Aber man geht da als gesamter Zug, läuft man mit. Es wird auch noch aussortiert. Es verlassen einige aus privaten Gründen oder weil sie die Leistungen nicht erfüllen, den Ausbildungszug. Und nach diesen 2 Jahren, da hat jeder einfach Bock drauf. Und ja, es ist eine schöne Zeit. Man ist im Ausbildungszug. Jeder kennt jeden blind. In den 2 Jahren, man hat da sehr intensive Momente. Das ist einfach nur stark. Man wird zusammengeschweißt. Das geht gar nicht anders. Und dann ist es schon so ein bisschen so ein weinendes Auge, dass man jetzt die Jungs, die man innen auswendig kennt, verlässt. Aber auch ein lachendes, weil es geht weiter. Und es ist natürlich ein ganz anderes Zusammenarbeiten zu 4, als wenn es jetzt 12 oder 14 oder 16 Mann sind oder mehr. Und dieses Team, da ist man dann der scheißverfickte Scheißneue oder wie auch immer das damals gesagt wurde, inoffiziell. Ja. Und das bist du in dem Team die ersten 6 Monate. Dann kommen wieder neue nach und dann bist du nur noch der Scheißneue. Und dann ungefähr nach einem Jahr bist du der Neue. Aber so richtig beweisen tust du dich im Einsatz. Da zeigst du dann wirklich, wie du unter Stress, unter Druck funktionierst. Und jetzt bleiben wir mal bei dem 4-Mann-Trupp. Der 4-Mann-Trupp, natürlich an vorderster Spitze, der Teamführer, der Teamleader, der sticht heraus. Wenn man sich die Teams so anschaut von außen, der Teamführer, der hat einfach noch ein bisschen mehr Motivation, hat noch mehr Augen für alles, für das Umfeld und ist so der Vermittler zwischen der übergeordneten Führung und seinem Team. Na, ist immer so am Springen, immer hin und her, neue Updates, Lageinfos und ist einfach... Ja, der brennt einfach ganz anders. Viele haben auch den Wunsch und Drang, selber Teamführer zu werden. Aber natürlich kann das nicht jeder werden, denn das muss auch schon, die Leistung muss passen. Also man muss schon schauen, dass man in allen Ausbildungen, Abschnitten und Prüfungen der Beste ist. Und dann auch noch eben das Plus an Motivation. Und das ist super schwer, weil ja alle schon motiviert sind. Also jeder Einzelne in so einem Kommandotrupp ist ja schon top motiviert. Und jetzt da noch einen raussuchen, der noch ein bisschen motivierter ist, krass, aber ist so, funktioniert so.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wie entscheidet sich, wer Teamführer wird? Wird das irgendwie bestimmt, wird das irgendwie gewählt? Wie wird diese Entscheidung, du bist jetzt Teamführer für das Team, wie kommt das zustande?
Ja gut, die übergeordnete Führung setzt sich eh immer wieder zusammen und redet genau über solche Dinge und dann wird das ganz normal demokratisch in der Wahl entschieden. Die meisten Stimmen abgeben für Person X, die wird es dann auch. Und Natürlich ist es ein bisschen Pain in the Ass, wenn einer brennt und unbedingt seit Jahren schon Teamführer werden will und es nicht wird. Aber die meisten steigert es dann natürlich noch, die eigene Motivation, die wollen dann noch besser werden. Also ich habe selten jemanden erlebt, der da den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, ihr wollt mich nicht, jetzt bin ich eine Prinzessin und dann schiebe ich meine ruhige Kugel. Also das tut schon sogar noch mehr anspornen. Deswegen ist es gar nicht so negativ. Im ersten Moment ja, du wurdest abgelehnt, aber das spornt dich ja an zu mehr. Und die Teamführer, die sind meistens vorher Medic gewesen. So ist meine Erinnerung, Wahrnehmung gewesen, dass die meisten Medics waren. Aber es kann natürlich auch jemanden von der Waffenspezialisierung gegeben haben. Breacher ist mir noch keiner bekannt. Aber es waren vor allen Dingen die Medics. Und das ist ja auch ein Hochwertlehrgang. Das ist ein ganz besonderer Lehrgang. Fernmelde kenne ich auch keinen. Gibt es bestimmt in Ausnahmefällen. Aber das war so meine Erinnerung. Die meisten waren davor Medic. Manche, die schon länger dabei waren, durchlaufen sogar mehr Spezialisierungen. Das kann man dann alle paar Jahre sogar noch ändern, anpassen. Aber nach dem Teamführer kommt der stellvertretende Teamführer. Und das war in den meisten Fällen der Breacher, der dann auch noch ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht hat. Und es ist schon so gewünscht und hat auch meistens so funktioniert, dass der Stellvertreter gleich nach dem Teamführer die zweitlängste Erfahrungszeit hatte und Zeit im Kommando. Da achtet man schon drauf, dass die beiden zusammen auf einer Augenlinie und Wellenlänge sind. Das würde wahrscheinlich nur zu unnötigem Chaos führen, wenn halt der Teamführer ein alter Knochen ist und dann kommt ein ganz junger gleich als Stelf. Das würde bestimmt auch funktionieren, aber ist mir jetzt nicht bekannt. Dann kommt natürlich an der dritten Stelle der Waffenexperte und an der vierten der Medic. Und da war es auch interessant zu sehen, dass die Charaktere schon ähnlich waren und schon auf demselben Level. Das heißt, der Teamführer, wie ich ihn schon beschrieben habe, total übermotiviert. Der Breacher, das waren eher so die Kloppis, die Haudegen und die Stumpfen. Die waren meistens auch sehr massig und mussten natürlich auch viele schwere Sachen mitschleppen. Na, Hammer und Huhl und die ganzen Sprengstoffe. Da brauchst du schon auch eine gewisse Kraft und einen gewissen Körper, eine Robustheit. Wobei alle natürlich robust waren. Und dann der Waffenexperte, gut, der war halt hauptsächlich auf den Hauptkampfwaffen, auf den Fahrzeugen und hatte dann noch spezielle Waffen, die anderen vielleicht nicht hatten. Spezielle Schulungen auch. Und dann natürlich den Medic, was meiner Meinung nach immer der hochwertigste und speziellste Lehrgang war. Da lernst du einfach noch viel mehr und musst richtig was auf dem Kasten haben. Also allein schon Medikamentenkunde, wir haben ja schon das Video gedreht zum Combat First Responder. Das ist so erstmal kurz und knapp das Viermann-Team. Die Medics sind so vom Auftreten her eher die ruhigen, die empathischen, die auch mal nachfragen, ist irgendwas, passt irgendwas nicht, die auch so auf das Mentale natürlich draufgehen. Und so hat man so ein schönes Bild erstmal vom Viermann-Team. Außer du hast noch irgendwas zum Ergänzen oder Nachfragen?
Nö, ich glaube, das weiß man schon zu den Rollen an sich ganz gut. Nächste Frage betrifft dann die Rivalität zwischen verschiedenen Trupps. Gibt es ja höchstwahrscheinlich in so einem kompetitiven und motivierten Umfeld, wie jetzt Kommandoschutzeigriffe zum Beispiel. Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie könnte ich das sich die Zuschauer vorstellen? Wie verhalten sich so Trupps untereinander? Ist man immer nur so in seinem Trupp und alle anderen sind scheiße, übertrieben gesagt? Oder wie sind da so die Befindlichkeiten quasi?
Also das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Wenn es, wie du es gesagt hast, kompetitiv ist, das heißt Wettkampfsituation, dann will jedes Team natürlich und jeder Einzelne bestmöglich abschneiden und den ersten Platz machen. Da sind dann schon natürlich rivalisierende Kämpfe, da will halt jeder einfach der Beste sein. Wenn man aber in einer Situation ist, wo der ganze Zug mit den ganzen Teams unterwegs ist, dann ist es schon natürlich ein Geben und Nehmen, weil wir nur zusammen funktionieren und dann ist es schon entspannt und privat ist es natürlich noch entspannter. Also wenn man als Kommando privat irgendwas unternimmt, das ist auf Augenhöhe, da gibt es kein Diss und da gibt es keine Spielchen, da ist einfach vollstes Vertrauen. Mhm. Aber weil wir es gerade hatten, im Zugrahmen gibt es dann wiederum eine andere Competition und das ist die zwischen den Assaultern, also die Angriffskräfte und den Snipern. Und da musste ich immer schmunzeln, das fand ich immer ganz witzig. Das wurde auch mit Masse, mit Humor genommen, dass ja die Sniper mehr oder weniger sehr lange sich annähern, was natürlich sehr stumpf ist, und dann irgendwo lange ausharren. Und die bereiten sich Tage, Nächte lang drauf vor und liegen dann irgendwo im Dreck bei miesestem Wetter. Und dann kommen einfach diese kleinen, schnellen Hubschrauber angeflogen und wir dringen in das Gebäude ein und es ist einfach Action, Feuerwerk, Explosionen. Wir haben die Show, na? Wir sind da vorne auf der Bühne, rocken und sind nach ein paar Sekunden wieder weg. Und dann können die Sniper sich wieder tagelang zurückbewegen. Natürlich, klar, das eine geht nicht ohne das andere. Natürlich sind wir nur als die zwei Elemente, funktionieren wir und kann das funktionieren. Aber ich kann mich noch an gute Insights und lustige Schmankerl erinnern, wo ich bis heute lachen muss. Wenn dann wieder mal wir, die Assaulter, die Angriffskräfte, gerade mal nicht den Hubschrauber hatten und irgendwo im Winter bei eises Kälte am Objekt schon festgefroren am Boden waren und endlich los wollten, und dann angefunkt wurde, was jetzt mit den Snipern ist, mit den Augen am Objekt. Und dann kam meistens nur zurück, sind in der Annäherung. Und das konnte natürlich schon sehr lange dauern, weil wir waren natürlich auf Action programmiert, es geht schnell los. Aber die Sniper machen das natürlich sehr gewissenhaft und ohne aufgeklärt zu werden. Und da gab es dann schon den ein oder anderen lustigen Funkspruch. Und dann beim Bier dann abends natürlich, ah ja, die sind immer noch in der Annäherung, wenn irgendeiner nicht da war. Ne? Also das waren schon lustige Zeiten, ja.
Gibt es auch zwischen den einzelnen Zügen dann auch Rivalitäten? Weil ich weiß, bei uns war es auch so ein bisschen so, dass halt die Züge eh immer unter sich waren und jeder Zug war der Beste und war besser als die andere und war ein bisschen halt so eingekapselt quasi.
Also das war genau wie zwischen den Teams. Die Züge untereinander hatten natürlich auch die Hahnenkämpfe und jeder wollte der Beste sein, das auf jeden Fall. Dann gab es aber auch manchmal Wechsel von Personal in den Zügen, damit sich es ein bisschen ausgleicht. Das macht man ja im Profisport auch, dass du die Teams so ausgleichst, dass es annähernd ähnlich ist, weil nur so hast du dann einfach gesamt betrachtet ein besseres Bild und eine bessere Funktionsweise. Aber ja.
Okay, ich guck mal kurz, ob wir noch weitere Fragen hatten.
Ja, vielleicht.
Das mit dem Zusammenschweiß.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht was denn jetzt wirklich dazu führt, dass man zusammengeschweißt ist, sowas in die Richtung. Genau.
Wenn man ja jetzt so ein Kommandotrupp im Einsatz ist, dann muss man ja einander blind vertrauen. Und das baut sich ja nicht von jetzt auf gleich auf, sondern das muss sich ja irgendwo jeder halt verdienen, das Vertrauen. Und das muss sich ja irgendwie ja, entwickeln. Was genau schweißt so ein Kommandotrupp zusammen? Wie funktioniert das, gerade wenn man als Neuer ist, dass die einem an, dass die anderen auch einem vertrauen? Und generell, also wie ist das, sag ich mal, so die Stimmung, das Vertrauen innerhalb von so einem kleinen Kommandotrupp?
Das funktioniert sehr gut, das Zusammenschweißen. Da kann man gar nicht viel dagegen machen, denn alleine schon, dass man sehr viel Zeit, sehr intensiv tagtäglich miteinander verbringt, gerade auf Übungen, morgens, nachts, bei jedem Wetter. Ich habe es mir gerade auf der Herfahrt so gedacht, draußen Schneeregen, alles total kalt und richtig eklig das Wetter. Und ich dachte mir, boah krass, bei so einem Wetter war ich noch vor ein paar Jahren draußen, Tag ein und Nacht aus, gelegen mit den anderen. Und das ist genau der Punkt, dass man zusammen leidet. Ja? Man ist da zusammen als Ausbildungszug in der Ausbildung, das Wetter ist doof, man hat lange nichts gegessen, nichts getrunken und jeder ist so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und dann zu sehen, dass trotzdem keiner groß jammert und alle weitermachen und das gemeinsam schaffen, das ist das letzten Endes, was einen motiviert und dranbleiben lässt und auch zeigt, dass es funktioniert. Und dann natürlich, was in meinen Augen am meisten zusammengeschweißt hat, war zum einen, wenn mal Scheiße passiert ist, hat man zusammengehalten, nicht gepetzt. Das habe ich in anderen Einheiten nicht so gesehen. Da ist gleich immer einer zum Spieß oder zum Chef und hat wegen irgendeinem Schmarrn geheult, irgendeine Petze. Und das andere ist dann auch, wir haben natürlich unter sehr krassen Umständen geschossen. Gerade nachts, Treppe hoch, Treppe runter, rennen die ganze Nacht und dann mit scharfer Munition. Und zu sehen, dass der andere das wirklich richtig gut hinbekommt, ja, ganz knapp an einem vorbeizuschießen und es immer und immer wieder sehen und es funktioniert. Das war dann super viel Vertrauen, blindes Vertrauen. Und erst wenn man ja das alles erfüllt hat, die ganzen schweren, anstrengenden Prüfungen, dann ist man ja erst in den Einsatz gegangen, nie vorher. Und das geht dann nahtlos weiter. Natürlich sind dort die Umstände ein bisschen widriger. Es ist dort alles ein bisschen intensiver und extremer. Mhm. Es ist einfach eine Umgebung, in der niemand freiwillig und gerne sein möchte. Und du kannst da nicht einfach wie zu Hause jetzt irgendwo aussteigen oder irgendwo hingehen, sondern du bist da halt einfach eingesperrt auf engstem Raum. Und da war aber eher, das ist so meine Meinung, meine Erfahrung, die größere Schwierigkeit, dass man da zu viel aufeinander hockte und nicht so viele Freiräume hatte und gerne auch mehr gemacht hätte. Ja? Also da war schon auch wieder die Motivation, wir hätten gerne viel mehr gemacht, wären viel mehr rausgefahren und rausgegangen. Das war dann diese Schwierigkeit, aber trotzdem haben wir das alles super gemeistert und es gab da nie irgendwelche Situationen in meiner ganzen Kommandozeit, wo ich jetzt sagen könnte, boah, das war jetzt total unkameradschaftlich, so wie es früher beim normalen Militär war, oder das war unfair, das hätte nicht passieren dürfen, da ist einer zu weit gegangen. Das war alles immer im Rahmen von einfach Menschlichkeit, von Kameradschaft. Und das war das Positive an der Zeit und dieses Zusammenschweißen, was natürlich auch nach der Dienstzeit immer noch anhält, die Kontakte.
Ja, klar. Ich denke, das war ein gutes Abschlusswort. Außerdem hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Ja, was natürlich auch super nice war, war mal mit anderen internationalen Einheiten auch zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Wie die so ticken, wie die drauf sind. Einfach auch neue Kontakte, neue Netzwerke. Das sind alles so Dinge, die man nicht so leicht woanders erlebt und nicht in dieser Form und Intensität. Und selbst wenn man mit einer anderen Nation unterwegs war auf Übung und man konnte überhaupt, man hatte die Sprachbarriere, man hat sich gegenseitig gar nicht verstanden, hat man aber gesehen in den Vorübungen, wie die anderen das machen und wie effektiv und gut die sind. Und dann war da auch wieder blindes Vertrauen, auch wenn man kein Wort miteinander reden konnte.
Ja, das glaube ich. Da ist man irgendwo ja auch auf einem Niveau. Und ja, auf jeden Fall. Gut, das war's. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, generell zum ganzen Thema KSK und die ganze Basisausbildung, wir haben im Grunde zu mittlerweile fast allen Ausbildungsabschnitten und Lehrgängen Videos gemacht. Alle hier auf dem Kanal. Du hast ja auch 3 Bücher geschrieben über das ganze Thema. Die sind auch alle in der Beschreibung drin. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.